Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
In dieser Folge von Hessen schafft Wissen beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir eigentlich gut und gesund lernen und welche didaktischen Konzepte diesem Ziel zuträglich sind. Und über derlei Fragen sprechen wir mit Professor Dr. Silke Trumper. Sie ist Leiterin der Didaktischen Werkstatt Gesundheit und Professorin für Fachdidaktik Gesundheit an der Hochschule Fulda. Unter anderem wurde dort mit der Werkstatt Gesundheit ein Inspirationsort geschaffen für künftige Lehrkräfte. Und einiges von dem, was wir in dieser Folge besprechen, empfinde durchaus auch ich als inspirierend. Ich hoffe und denke, ihr auch. Also viel Freude mit der Folge und los geht's. Guten Tag, Frau Professor Dr. Trumper und herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen. Schön, dass Sie da sind. Hi.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf, Herr Lorenz.
Ja, wir kennen es alle, glaube ich. Viele von uns sitzen jeden Tag viele Stunden. Bewegung spielt im Arbeits- oder auch im Studienalltag meist kaum eine Rolle. Auch mein Arbeitsalltag ist ehrlich gesagt geprägt von langen Sitzzeiten. Und auch jetzt gerade unterhalten wir uns ja natürlich sitzend. Und gleichzeitig ist uns allen aber eigentlich auch bewusst, dass langes und ständiges Sitzen gesundheitlich schädlich ist. Deswegen mal die Frage, welche negativen Auswirkungen hat langes und ständiges Sitzen eigentlich auf unsere Gesundheit?
Ja, vielleicht verrate ich erstmal ein Geheimnis. Ja. Ich sitze nämlich gar nicht. Oh. Ich habe sozusagen einen Hocker unter mir, der Fahrradpedalen hat. Und je nachdem, wie sehr ich mich konzentrieren muss, bin ich mal schneller oder mal langsamer unterwegs, damit ich
grade?
Meine Sitzzeiten jetzt sehr, sehr langsam sozusagen.
Ganz ruhiges Strampeln, okay.
Genau, damit das überhaupt möglich ist, aber damit ich irgendwie auch was mache, nicht nur von rede, wie schädlich Sitzzeiten sind. Ich sage sehr gerne plakativ, wer länger sitzt, ist früher tot. Mhm. Und das Sitzen ist das neue Rauchen. Und um nicht immer nur darüber zu sprechen, was gut wäre, sondern auch selber was zu tun, habe ich zumindest an meinem Arbeitsplatz selber auch was verändert dahingehend.
Das ist interessant, denn wäre ich jetzt vorbildlich, auch im Sinne dieses Gesprächsthemas, würde ich eigentlich auch stehen, muss ich zugeben. Ich habe sogar einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Sitze aber in dem Fall trotzdem. Also da nehme ich mir dann schon mal ein bisschen was mit. Da sind Sie schon mal vorbildlich. Aber trotzdem die Frage, also ich sitze ja nun mal leider doch. Warum ist das so schädlich? Sie sagten ja gerade auch diesen Spruch, kennen wir glaube ich alle, sitzen ist das neue Rauchen. Warum ist das so?
Ja, das liegt einfach daran, der Mensch ist nicht für die Immobilität gemacht. Und es hat Auswirkungen auf unser Herz-Kreislauf-System über die Prozesse, die ich gar nicht im Einzelnen benennen kann, die in unserem Körper alle ablaufen. Aber das ist sowas von eindeutig in der Forschung, wie schädlich das ist, auch für Folgeerkrankungen. Einfach, wir haben mehr Menschen mit Diabetes, mit Adipositas und die typischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Herzinfarkt. Sodass das eigentlich was ist, worüber wir gar nicht mehr reden müssten, dass es irgendwie verändert werden müsste. Also der Risikofaktor ist da einfach absolut eindeutig und klar auf dem Tisch. Es geht jetzt in Anführungszeichen nur noch darum, Verhalten zu verändern. Und das ist wahrscheinlich mit das Schwierigste. Und da setzen wir an und versuchen, Verhältnisse zu verändern, indem wir eben auch andere Sachen bereitstellen, wie ich gerade schon verraten habe, selber zu Hause, aber eben auch in der Hochschullehre. Mhm. Und da ist uns eine große Freude, dass es uns gelungen ist, im letzten Jahr auch wirklich Gelder zu bekommen, um auch einen Seminarraum mal auszustatten, der nicht so klassisch ist, in dem man nur sitzt, die ganze Vorlesung oder die Veranstaltung, sondern wirklich auch die Möglichkeit hat, auf einem Laufband zu stehen, eben auch diese Pedalos zu nutzen und mit höhenverstellbaren Tischen und auch einer Sitztreppe. Und das ist sozusagen mein Anfang.
Das ist dann wahrscheinlich dieser sogenannte dynamische Lehrveranstaltungsraum, von dem ich gelesen habe in der Vorbereitung.
Genau, wir haben ihn frisch umbenannt.
Aha.
Und er heißt jetzt experimenteller Lehr- und Arbeitsraum.
Aha, okay. Das klingt ja schon mal gut. Sie haben es ja ausgeführt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Klar, für den Rücken ist es auch nicht gerade gut, den ganzen Tag zu sitzen. Und gerade im Hochschulumfeld, wie bei Ihnen, kommt ja wahrscheinlich auch noch hinzu, so ist es mir zumindest auch in der Vorbereitung über den Weg gelaufen, dass das Sitzen auch nicht unbedingt förderlich ist, wenn es um Konzentrationsfähigkeit und auch die kognitive Leistungsfähigkeit geht. Also auch das ist ja nochmal ein Grund mehr, nicht nur generell über all das zu sprechen und nachzudenken, sondern eben ganz konkret auch, wie zum Beispiel bei Ihnen an der Hochschule.
Ja, also das eine ist natürlich, dass man Schaden abwenden möchte, ne, vom Körper. Und das andere ist, dass man aber Potenzial verschenkt, was tatsächlich die Merkfähigkeit anbelangt und die Konzentrationsfähigkeit. Da wissen wir, also es sind ältere Studien, die sprachen von 20 Minuten stilles Sitzen und konzentriert mitdenken. Neuere Studien gehen eher noch von kürzeren Zeiten aus. Da reden wir von 8 bis 10 Minuten. Hat auch sicherlich was damit zu tun, dass unsere digitalen Medien immer schneller werden und unsere Aufmerksamkeitsspanne dadurch kürzer ist. Mhm. Und das können wir irgendwie auch verlängern, indem wir halt den Körper in verschiedene Lagen bringen und ihn dann auch sozusagen wieder aufnahmefähig machen.
Und das tun Sie beispielsweise in diesem Raum durch verschiedene, naja, Sitz-, Steh-, Geh-, Verweilmöglichkeiten.
Ist es das eine. Mhm. Und da müssen wir, ich sag mal, leider feststellen, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist, eigentlich nichts Neues.
Aber ich wollte gerade fragen, sitzen die Studierenden dann schlussendlich doch wieder eher auf der Sitztreppe, die Sie auch erwähnt haben, oder wie funktioniert
ja,
das?
Ja, also nee, lieber noch an den wenigen normalen Stühlen, okay, und an den Tischen auf normaler Arbeitshöhe und immer wieder, wenn ich auch mal im Vorbeigehen reinschaue und vielleicht zwischendurch der Raum auch anderweitig benutzt wurde, sind dann die höhenverstellbaren Tische, oh Wunder, auf normale Sitzhöhe. Und es hat was mit Kultur zu tun. Wie viele Stunden haben die Studierenden und die Lehrenden damit verbracht, das einzuüben, still zu sitzen an einem Tisch. Mhm. Das fängt ja schon in der Grundschule an, sozusagen, halt mal deine Füße still. Und das Gegenteil wäre eigentlich nützlich fürs Lernen. Ja? Und da braucht es eben mehr als neue Möbel in den Seminarräumen. Da braucht es eine veränderte Kultur. Und
wie versuchen Sie das hinzubekommen? Also wenn ich stelle mir jetzt vor, Sie gehen an diesem Seminarraum vorbei, schauen mal so rein, sehen, ach ja, da sitzen sie wieder alle. Kommt dann der erhobene Zeigefinger und der Weckruf aus dem Flur oder haben Sie da andere, vielleicht sogar bessere Strategien?
Nein, das wäre ja wirklich mit dem erhobenen Zeigefinger, das ist nicht meine, das ist nicht meine Sache. Ich versuche in meinen Veranstaltungen eben eine bewegungsorientierte Didaktik einzubauen. Das als Professorin für Fachdidaktik Gesundheit ist mir das ein besonderes Anliegen. Nach roundabout 20 Minuten, das gelingt mir nicht immer, muss ich gestehen, weil schwupp ist die Zeit immer rum. Aber dann eine Phase einzubauen, in denen automatisch, da wird gar nicht drüber gesprochen, wir machen jetzt hier Bewegungsorientierung, sondern nach einem Vortragsteil gibt es zum Beispiel Diskussionsmöglichkeiten in 4 Ecken des Raumes. Dann müssen die Studierenden automatisch aufstehen und in die Ecke gehen und einen bestimmten Aspekt dieses vorherigen Vortrags diskutieren. Danach müssen sie sich anschauen, was sind die Ergebnisse der anderen. Präsentiert wird sozusagen dann in einer Ecke dieses Gruppenergebnis und danach setzen sie sich wieder hin. Mhm. Und da reden wir also gar nicht groß drüber, dass wir jetzt hier was machen für unsere Bewegung, wobei in den fachdidaktischen Veranstaltungen lege ich das dann ganz gerne natürlich auch da, was haben wir heute gemacht und warum, um so in diesem pädagogischen Doppeldecker auch den Studierenden das nahe zu bringen und es sichtbar zu machen. Aber das ist eigentlich, sag ich mal, das ist eigentlich das Geheimnis der bewegungsorientierten Lehre.
Das klingt ja für mich danach, dass das eigentlich direkt auch ein ganz guter Rat wäre an Hochschulen generell, auch wenn sie jetzt vielleicht noch gar nicht unbedingt einen extra dafür vorgesehenen Raum haben. Also wenn es darum geht, darüber nachzudenken, wie können wir denn etwas mehr Bewegung in den Lernalltag integrieren an Hochschulen, auch an Schulen an sich, wäre das ja schon mal eine gute Option, oder? Also didaktisch einfach bestimmte Positionen, bestimmte Stellen im Raum oder auch im Gebäude insgesamt integrieren und das ganz organisch mit einfließen zu lassen.
Ja, unbedingt. Und ich erinnere mich, als ich auf dieses Thema aufmerksam wurde, da war ich auf einer Tagung. Mhm. Und dort wurde sogar der Hauptvortrag mit einem Spaziergang verbunden. Das fand ich sehr beeindruckend. Da wurde quasi, da wurden alle ausgestattet und zwar vom städtischen Tourismus.
Ich kann es mir schon vorstellen. Schön mit Kopfhörern wahrscheinlich.
Genau, mit Kopfhörern wie bei einer Stadtführung. Und wir sind sozusagen durch den Stadtteil gegangen und haben von dem Keynote-Speaker quasi die Einführung bekommen zu dem Thema der bewegungsorientierten Didaktik oder Ja, die Bedeutung der Bewegung in der Hochschullehre.
Mhm. Das hat ja bei Ihnen.
Und das habe ich.
Oh ja, bitte.
Ja, genau. Wir haben jetzt, also ich war noch nicht im Tourismusverband und so große Gruppen haben wir zum Glück auch gar nicht, sondern wir dürfen im seminaristischen Unterricht Gruppengrößen mit bis zu 20 haben. Das ist wunderbar. Und da habe ich das ja auch tatsächlich eingebunden, dass wir einen Walk and Talk machen auf dem Campus und da Ergebnisse sozusagen präsentieren. Und eigentlich meine Lieblingssituation oder meine Lieblingsveranstaltung ist, wo die Studierenden einen Auftrag bekommen haben im Selbststudium. Und dann geht es darum, diese Ergebnisse vorzustellen. Und es werden ja Lehrerinnen und Lehrer bei uns. Und ich sage so, wir laufen über den Campus und zwar so lange, bis einer von euch die Führung übernimmt und diese Gruppe auch anhält und dann einen geeigneten Platz findet, beispielsweise auf eine Bank steigt und sein Ergebnis zu seinem Selbststudium darlegt. Und wir laufen so lange umher, bis alle Studierenden in der Lage waren, die Gruppe anzuhalten und sich Gehör zu verschaffen.
Spannend. Ist das schon mal ausgeartet in eine größere Wanderung?
Also wir sind immer mit der Zeit hingekommen,
okay,
so dann, viel sei gesagt.
Das ist sehr gut. Dieser Walk-and-Talk-Vortrag, den Sie vorhin erwähnt haben, bei dem Sie meinten, das war so Ihr erster richtiger Berührungspunkt mit diesem Thema. Was an diesem Vortrag hat Sie offenbar dann doch so sehr angesprochen, vielleicht sogar aufgerüttelt, dass Sie sich dieses Thema derart zu eigen gemacht haben?
Ja, also ich meine, ich habe die Professur Fachdidaktik Gesundheit unmittelbar zuvor übernommen gehabt und habe gedacht, ich möchte was anders machen. Also gerade auch in unserem Fachbereich Gesundheitswissenschaften und wir haben ein wunderbares neues Gebäude bekommen. Und als ich zum ersten Mal durch dieses neue, frisch möblierte Gebäude durch bin, war mir ganz mulmig zumute, weil dort nämlich alles Sitzreihen, Tische frontal nach vorne mit ehrlich gesagt sehr unbequemen Stühlen auch ausgestattet, wenn man da längere Zeit drauf sitzt, ganz sicher keine ergonomisch guten Möbel. Und gesagt, wer, wenn nicht wir im Fachbereich Gesundheitswissenschaft, können was verändern? Und auch mit diesem, ich verstehe es auch ein bisschen als Auftrag, diese Fachdidaktik Gesundheit nicht nur zu lehren, sondern auch zu leben sozusagen. Und meine Studierenden gehen ja quasi in die Schulen.
Ja.
Und sie sind Multiplikatoren. Und wenn sie das vorgelebt bekommen haben, selbst erlebt haben, erfahren haben, wie nützlich das ist, Bewegung zu integrieren, dann habe ich die Hoffnung, dass sie es auch weitertragen.
Vielleicht flechten wir an der Stelle, ich habe es auch in der Anmoderation schon ganz kurz skizziert, aber doch nochmal ein, wenn Sie sagen, Ihre Studierenden gehen in die Schulen, Stichwort auch Fachdidaktik, Gesundheit. Wer genau sind Ihre Studierenden?
Also die allermeisten bringen einen Gesundheitsberuf mit. Es ist zwar nicht die Voraussetzung, also es würde reichen, ein Jahr Erfahrung zu haben, auch durchaus mit einem Praktikum in einem Gesundheitsberuf, aber das ist eher die Ausnahme. Der Regelfall ist, dass wir Studierende haben, die schon aus einem der vielen erlernbaren Gesundheitsberufen kommen. Und viele wollen quasi Lehrerinnen, Lehrer für den eigenen Beruf werden, aber.
Also an Berufsschulen dann zum Beispiel.
An Berufsschulen, da gibt es ja sehr vielfältige. Es ist kompliziert. Ich unterscheide jetzt mal nur zwischen zwei verschiedenen Varianten, nämlich einmal die in der staatlichen Schule, sodass man da auch am beruflichen Gymnasium unterrichten kann, genauso wie man medizinische Fachangestellte ausbilden könnte im dualen Berufsbildungssystem. Und die andere Variante, die bezieht sich auf die besonderen Schulen des Gesundheitswesens, die nicht in staatlicher Trägerschaft sind, sondern wie Pflegeschulen, Physiotherapieschulen und die dort sozusagen ihr eigene, nur dieses spezifische Klientel ausbilden.
Okay. Verstanden. Okay, dann ja, ergibt es umso mehr Sinn, diesen Studierenden natürlich nicht nur im eigenen Interesse vorbildliches gesundheitsbezogenes Verhalten angedeihen zu lassen, sie dazu zu ermutigen, sondern natürlich auch aus Sicht ihrer Multiplikatorenrolle, die sie dann schlussendlich einnehmen werden.
Genau, ich mache auch in meinem ersten Semester, darf ich immer Gesunderhaltung in Gesundheitsberufen machen und im Wintersemester durfte ich mit denen zum ersten Mal in dieses neu ausgestattete Seminarraum. Und da hatte ich in der allerersten Sitzung einen wirklich ganz schönes und auch ein bisschen Aha-Erlebnis von einem Studenten, der sich mit Begeisterung dieses Pedalo gestappt hat. Und in einer vierstündigen...
Das ist dann dieses Fahrrad wahrscheinlich, ne?
Genau, in einer vierstündigen Veranstaltung, also man sitzt auf normalen Stuhl und hat sozusagen nur so Fahrradpedalen unterm Tisch und saß in dieser vierstündigen Veranstaltung nonstop da und hat getreten.
Oh Gott.
Und gesagt, passt das noch für Sie? Wollen Sie mal tauschen? Nein, das wäre super. Und er hat mir dann später verraten, dass er ADHS hat, also ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und immer in seiner Schulzeit schon gelitten hat darunter, dass er stillsitzen sollte. Und er hat mir dann später verraten, dass er sich das als Weihnachtsgeschenk auf die Liste geschrieben hat und sich da selber was bestellt hat, damit er auch zu Hause diese Unterstützung hat beim Lernen.
Zeigt nochmal, dass diese althergebrachten Stuhlreihen nach vorne ausgerichtet, klassische Art und Weise, eben nicht immer das Richtige sind, nicht für jede Situation, auch nicht für jede Person, und dass wir diese Denkmuster aufbrechen müssen. Denkmuster, die, das haben Sie ja vorhin auch schon selbst erwähnt, tatsächlich bei uns relativ stark in der Kultur verankert sind. Das war vorhin auch nochmal einen spannenden Nebensatz, Begriff, den Sie da fallen gelassen haben, weil wir reden über Sitzen. Das ist an sich, würde man vielleicht gar nicht so weit drüber nachdenken, nicht wahr? Mhm. Also ich meine, ich sitze hier, ich könnte auch stehen, leider sitze ich jetzt wieder, ich habe es ja schon verraten, obwohl ich einen höhenverstellbaren Tisch habe, hätte das jetzt nie im Bereich Kultur gesucht, den Grund, sondern vielleicht eher in meiner persönlichen Faulheit. Aber Sie haben schon recht, deswegen auch die Frage, Sie haben ja schon angesprochen, wie Sie es auch in Ihrem Unterricht machen, in diesem experimentellen, dynamischen Lehrveranstaltungsraum, aber...
Es ist ja sogar in unserer Sprache drin.
Ja?
Also wir laden ja ein zur Sitzung.
Ja?
Also da ist es sozusagen, die Kultur, das zeigt sich ja auch in Sprache.
Das stimmt.
Und da ist es, wäre es auch ungewöhnlich zu sagen, ich setze mich jetzt hier nicht hin, ich habe schon den halben Tag gesessen, deshalb stelle ich mich mal hin. Das erfordert schon ein bisschen Mut, auch gegen den Strom zu schwimmen.
Das stimmt. Ich meine, es gibt mittlerweile ja auch Stand-up-Meetings, wo man dann mal kurz 10 Minuten sich abstimmt. Das ist ja dann vielleicht schon mal eine Maßnahme. Aber ich nehme ja auf jeden Fall mit aus dem, was Sie auch aus Ihrer didaktischen Arbeit erzählt haben, dass es auch gar nicht immer direkt darum gehen muss, ja, ich muss jetzt den ganzen Tag stehen und sonst bin ich irgendwie der faule Sack, sondern vielleicht einfach den Tag aufzubrechen, ähnlich wie Sie es eben in Gruppenarbeiten tun oder nach dem Vortrag kommt dann der Seminar, kommt verschiedene Teile. Und danach richtet man sich auch aus, wo man steht und sitzt und was man macht. So geht's ja in der eigenen Arbeit gewiss ganz genauso, nicht wahr? Okay, wir hatten jetzt den Lehrveranstaltungsraum, den haben Sie uns beschrieben und erklärt. Eine andere Begrifflichkeit, die mir bei der Vorbereitung untergekommen ist, ist die der didaktischen Werkstatt, Gesundheit. Das ist ja nochmal was anderes, nicht wahr? Klingt aber auch spannend. Worum handelt es sich dabei?
Genau, also es ist nicht was ganz anderes, gehört auch irgendwie zusammen.
Ja.
Aber mit der didaktischen Werkstatt habe ich quasi mir auch ein Ziel gesetzt, als ich 2019 an die Hochschule berufen wurde. Und das war sozusagen mein Herzensanliegen und sagen, ich möchte eine didaktische Werkstatt aufbauen.
Mhm.
Und die gibt es an ganz vielen Hochschulen, Universitäten gibt es didaktische Werkstätten, aber in ganz Deutschland keine für den Bereich Gesundheit. Und das liegt einfach daran, dass Gesundheit kein allgemeinbildendes Schulfach ist, sondern eben ein Wahlfach. Und in der beruflichen Bildung, ich würde sagen, sehr viele Quer- und Seiteneinsteiger auch arbeiten, die sich vielleicht gar nicht so viel Gedanken über Didaktik machen, sage ich mal ganz vorsichtig. Und in dieser didaktischen Werkstatt, die wunderbarerweise über 2 Jahre jetzt gefördert wird von der Stiftung Innovation für die Hochschullehre im Förderprojekt Freiraum, könnten wir Materialien anschaffen. Das heißt, wenn unsere Studierenden ins Praktikum gehen, beziehungsweise auch schon vorher ihre Unterrichtsstunden erproben, was sie eben in unserem experimentellen Lehr- und Arbeitsraum machen. Also da sind dann die Kommilitoninnen und Kommilitonen, die Schülerschaft, und sie proben einmal sozusagen ihre allererste Stunde und gehen später dann ins Praktikum, erproben das mit echten Schülerinnen und Schülern. Und dafür können sie sich ihr Unterrichtsmaterial ausleihen. Und das, also so das Banale, was so naheliegend ist, ist irgendwie ein Torso, den man auseinanderbauen kann. Das ist das, wo man auch sofort dran denkt, ne, anatomische Modelle. Aber noch viel, viel mehr Also auch Themen, wo man jetzt nicht dran denkt. Der eine große Bereich ist der Simulation. Also man kann sich zum Beispiel Brillen ausleihen, mit denen man Augenerkrankungen simulieren kann. Also da kann man mal einen grauen Star oder eine Makuladegeneration schauen, wie fühlt es sich an. Man kann auch noch einen oben drauf setzen und sich zum Beispiel einen Tinnitus auf die Ohren legen. Mhm. Oder auch einen
Kopfhörern
Alters...
dann wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja, oder vielleicht auch einen Alterssuit. Also wo man quasi die
Alters
Gelenke...
Alterssuit, also Altersanzug. Man schlüpft in
genau.
eine Art Anzug rein.
Mhm. Genau, wo dann die Gelenke schwer bewegt sind, wo man schwerer ist, ja, wo man vielleicht auch mit einem Tremorhandschuh merkt, wie fühlt es sich an, sozusagen, wenn ich gar nicht mehr in der Lage bin, eine Kaffeetasse ruhig zu halten. Mhm. Das ist sehr beeindruckend, sozusagen in diesen Perspektivwechsel zu gehen und auch wirklich Krankheiten nachzuempfinden. Aber auch zum Beispiel Volktrunkenheit oder Drogenmissbrauch, auch das kann man simulieren mit Brillen. Und dann zum Beispiel einen kleinen Parcours laufen. Also da hatten wir auch schon, als wir diese Brillen ausgepackt haben, sehr viel Spaß, muss ich sagen, als wir dann selber mal irgendwie versucht haben, uns abzuklatschen und es funktionierte nicht. Also die Bewegung der Person, die diese Brille aufhatte mit Alkoholmissbrauch, war unglaublich, was für einen Effekt das ausgelöst hat.
Mhm. Ja, sind wir dann auch schnell wieder beim Thema Sitzen und dem Sprachgebrauch. Sie haben Sitzung angesprochen, kommt mir natürlich auch in den Sinn, einen Sitzen haben. Naja, aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, sorry für den schwachen Gag zwischendurch, aber was ich daran natürlich spannend finde, ist zum einen ist es, kann ich mir schon vorstellen, unterhaltsam, diese Tools auszuprobieren, haben Sie ja gerade beschrieben. Ich kann mir aber vorstellen, es ist wahnsinnig hilfreich, wenn man nun in gesundheitsbezogene Berufe geht, für das Entwickeln von echter Empathie, also dass man zumindest mal eine Vorstellung davon hat, wie es betroffenen Menschen überhaupt geht. Und dann sicherlich auch das Thema Lernen insgesamt. Also das wird das, was man da erfährt über diese Krankheiten und was sie auch bedeuten für Betroffene, wahrscheinlich bei ihren Studierenden nochmal ganz anders verankern.
Mhm. Und also ich sag mal, bei diesen medizinischen oder anatomischen Sachen oder Krankheiten ist das so offensichtlich.
Ja.
Und das, da gibt's auch relativ viel Material, aber man muss manchmal gar nicht so komplex oder teuer denken. Also ich sag mal, sind auch wirklich sehr hochwertige und teure Materialien, die wir angeschafft haben. Aber wir haben zum Beispiel auch eine große Kiste mit Knete.
Mhm.
Und da ist zum Beispiel, das ist eine große Herausforderung, zum Beispiel mal ein Organ zu kneten. Mhm. Also kneten Sie mal ein Herz. Das wird auch wahrscheinlich Kardiologen mit all diesen, ja, mit den Venen, mit den Arterien, mit den Klappen, mit den Vorhöfen. Also das ist eine echte Herausforderung, was völlig anderes, als wenn ich einfach ein Arbeitsblatt beschriften soll. Ja. Und das führt mich dazu auch weg, andere Prüfungsformen. Ja, warum muss denn ein Herz beispielsweise in der Klausur auf dem Arbeitsblatt beschriftet werden? Es könnte doch auch die Aufgabe sein, knete ein Herz. Ja, und da könnte man sehr gut sehen, was hat man verstanden, welche Bestandteile das hat. Ja, aber
spannend.
Jetzt war ich wieder bei einem anatomischen Beispiel. Ich wollte eigentlich darauf hinaus eben auch andere Bereiche, sagen wir mal Tod und Sterben ist so ein Bereich oder psychische Erkrankungen. Eben, wir denken bei Gesundheit immer ganz schnell an unseren Körper und vielleicht noch an Prävention. Aber wo wir ganz oft nicht hindenken, ist soziale Gesundheit und eben psychische Gesundheit. Und dafür auch Materialien zu haben, sei es sowas wie Teambuildingsmaßnahmen, einen Fröbelturm zu bauen, den man halt nur in einer Gruppe erstellen kann und nicht alleine, so Teambildungsmaßnahmen. Und natürlich auch Dinge, die man einsetzen kann für eine bewegungsorientierte Pause oder kleine unterkörperlichen Einsatz, die Pause zu verbringen.
Ja, also vieles von dem, was Sie gerade auch ausführen zum Thema Simulation durch diese Brillen oder auch das, was Sie jetzt gerade beschreiben, erinnert mich natürlich an dieses sogenannte, kennen Sie ja bestens, ABS-System des Lernens, also Anschaulichkeit, Bewegung, Simulation, also eben die Dimensionen des Lernens, die nach meinem Verständnis dazu beitragen, ja, Gelerntes tiefer und besser und nachhaltiger zu verankern.
Das amüsiert mich jetzt sehr, dass Sie das so aufgreifen, als wenn es was Etabliertes wäre. Das habe ich tatsächlich mir für die Rede der Eröffnungsfeier ausgedacht. Das ist
ach, das haben
ABS.
Sie sich selber ausgedacht. Das hat so eingeleuchtet, dass ich das Gefühl hatte bei der Vorbereitung, ja klar, habe ich doch bestimmt irgendwo schon mal gehört, gelesen. Kennt man ja. Na gut, dann nehmen Sie das gerne für sich in Anspruch, das Copyright.
Genau, also
dann
vielleicht haben Sie so das Antiblockier. Genau, ich habe das sozusagen ein bisschen ironisch mit dem Antiblockiersystem des Autofahrens
interessant.
In Verbindung gebracht.
Ich hatte so das Gefühl, das ist mir irgendwo schon mal begegnet, habe ich nur
genau,
so halt wieder vergessen.
Genau, da ist es Ihnen aber bestimmt schon mal begegnet, das ABS-System.
Ja, das schon. aber das spricht ja dann für Ihr Modell, für Ihre Abkürzung.
Genau. Ja, und wir haben eigentlich über alle drei Bereiche schon gesprochen. Ne? Also Anschaulichkeit, ganz klar, die Sache von nimm was in die Hand, erspür es auch mal irgendwie, lege Dinge mal auf den Boden oder male mal auf dem Hof mit Kreide irgendwie dein Organsystem. Ja, also wo liegt denn eigentlich die Leber in unserem Thorax und wo die Bauchspeicheldrüse und wie ist das nochmal mit diesen Darmschlingen und so. Also da eine Anschaulichkeit zu haben, die eben über Stift und Papier oder über digitale Medien hinausgeht, wobei wir auch natürlich den Bereich der digitalen Medien haben, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich mache nochmal das ABS-System fertig, nämlich das B ist die Bewegung, da haben wir schon drüber gesprochen, und S die Simulation. Und da kann man beispielsweise auch im Klassensatz Reanimationspuppen ausleihen. Mhm. Das ist auch ein ganz junges Projekt von uns, wo wir unsere Studierenden in die Schulen schicken und Klassen beziehungsweise im Idealfall auch mehrere Klassen an einem Tag in der Reanimation schulen und dass sie dann eben schulen können.
Okay, und bevor wir auf das Digitale kommen, ich vergesse es nicht, wollte ich nämlich noch einmal nachfragen. Sie hatten ja vorhin selbst betont, wir haben jetzt viel über körperliche medizinische Dimensionen gesprochen, Augenerkrankungen, Herzerkrankungen und so weiter. Aber es gibt natürlich auch so abstraktere Themen wie psychische Erkrankungen oder zum Beispiel auch das Thema Tod und Sterben. Und Sie waren da jetzt ja schon kurz drauf eingegangen. Trotzdem aber nochmal die Frage, also wenn es jetzt um so ein wirklich anspruchsvolles, abstrakteres Thema geht, wie Tod und Sterben zum Beispiel, wie gehen Sie damit um? Wie werden Sie dem gerecht in diesem Lernraum, in dieser Werkstatt?
Also wir haben Materialien, die sozusagen Anlass geben, darüber nachzudenken. Und wir entwickeln da auch mit den Studierenden sozusagen didaktische Impulse. Das ist Teil unserer Seminarveranstaltung, dass wir eben auch sagen, das ist das Thema, das ist die Werkstatt. Schau mal, was fällt dir dazu ein? Ja, und entwickeln da auch weiter und die Studierenden hinterlassen dann auch ihre Ideen quasi bei den Materialien, sodass der Nächste nicht wieder bei Null anfängt. Und sei es ein Kartensatz mit Fotos, wo man dann alten Anlass hat, darüber zu sprechen. Was bedeutet das für mich? Habe ich vielleicht auch selber schon mal einen lieben Menschen verloren? Und wie bin ich damit umgegangen? Aber auch Symbole aus verschiedenen Religionen. Spielt ja bei uns in den Schulen auch immer mehr eine Rolle, dass wir sehr viele verschiedene kulturelle Hintergründe haben und daher auch nicht mehr davon ausgehen können, dass ein Umgang aus der christlichen Kirche heraus mit dem Tod das ist, was relevant ist und auch bei den Patientinnen und Patienten natürlich nicht, sodass es da gut ist, das auch zu kennen und die verschiedenen kulturellen Einflüsse und Symbole damit einzubeziehen.
Okay, verstanden. Dann jetzt noch zum digitalen Thema, da wollten Sie, glaube ich, auch noch was beisteuern.
Genau, damit hat eigentlich alles angefangen. Mit der Suche in diesen einschlägigen, Datenbanken, wo die Lehrkräfte kennen, meinunterricht.de.
Ja.
Da kann man sich sozusagen einloggen und meistens gegen eine kleine Gebühr Zugriff haben auf, die Materialien entlang des Curriculums in der Schulform, die man unterrichtet und entlang des Fachs. Und das Fach Gesundheit sucht man eben vergeblich. Was man findet, ist Biologie. Da sind die anatomischen Sachen oft drin oder auch Krankheitslehre manchmal oder Genetik ist klassische. Und in dem Bereich Religion findet man vielleicht auch was natürlich zu Tod und Sterben oder ethische Fragen. Aber Gesundheit und vor allen Dingen für die Schulstufe der beruflichen Bildung oder Ausbildung, das findet man dort nicht. Das sucht man vergeblich. Und da haben wir mit Hilfe von studentischen Hilfskräften, angefangen mal das berufliche Gymnasium Gesundheit und die Fauberschule in Hessen. Da haben uns die Kerncurricula vorgenommen und die Themen gesucht. Und zwar, was gibt es für Erklärvideos, was gibt es für Arbeitsblätter, was gibt es für Quizze, sodass man dann auch auf der Homepage quasi weitergeleitet wird. Also wir haben natürlich keine Rechte an diesen Dingen, aber wir können darauf verweisen und Links hinterlegen und sagen, hier findet ihr ein Video zum Thema Blutbestandteile und nach unserer Einschätzung geben auch eine Einschätzung ab, wobei das ein bisschen schwierig ist, also für welche Zielgruppe genau, das ohne Kenntnis der tatsächlichen Lerngruppe ist das natürlich schwierig, da eine konkrete Empfehlung zu geben. Aber wir bemühen uns ein bisschen zusammenzufassen und so ein bisschen Support, dass man in diesem Dickicht, das da durchaus herrscht, sich schneller zurechtfindet.
Bisschen Orientierung geben, ja. Würden Sie sagen, beziehungsweise vielleicht auch hoffen, dass ein Modell wie die didaktische Werkstatt Gesundheit auch generell ein Modell für die Zukunft sein könnte, auch in ganz anderen Fachbereichen?
Ja, tatsächlich, es war ganz interessant, dass ein Kollege aus dem Bereich, ich glaube AI, also angewandte Informationstechnologie, darauf aufmerksam wurde und sagte, wow, das ist ja eine Idee. Und zwar für die Lehrenden des Fachbereichs, also weil sie haben ja keinen Lehramtsstudierenden, und dass man dort auch für die eigene Hochschullehre sich Dinge ausleihen kann, nutzen kann. Und das ist auch tatsächlich was, was so ein sekundäres Ziel ist und auch schon ganz schöne Früchte getragen hat. Nämlich beispielsweise, wir haben ja die Skills Labs für die Hebammen, für die Pflege, für die Physiotherapie, die man alle grundständig bei uns studieren kann. Und die haben natürlich auch ihre Materialien in den Laboren. Das ist ja keine Frage, auch schon immer gehabt. Und zum einen ist es so, dass, wie gesagt, ach guck mal hier, wir haben hier irgendwie hinten im letzten Schrank oder im Lager, das habe ich gefunden, das findet hier niemand, es braucht doch niemand, könnt ihr das nicht aufnehmen und katalogisieren und dann findet man das auch und dann kann sich jemand das ausleihen, wenn er es braucht. Und natürlich umgekehrt auch, letztens kam ganz ein neuer Kollege, der dann auch einen Anschaffungswunsch hatte als Neurologe und da dann auch sich Modell ausgeliehen hat. Oder besonders nett aus der Hebammenkunde, die Kollegin, die sich dann den Aufklärungskoffer ausgeliehen hat. Wir haben da beispielsweise irgendwie 20 Holzpenisse bekommen, die viel Freude ausgelöst haben, als die im Sekretariat ausgepackt wurde, weil keiner wusste, wo das Paket hingehört.
Ging dann eine Rundmail um, wem gehören die ganzen Holzpenisse oder wie wurde das dann ermittelt?
Nee, das war dann irgendwie schnell klar, das muss in die didaktische Werkstatt gehören. Ja, also es bezieht sich also nicht nur auf unseren Studiengang, sondern wirklich den Fachbereich und es ist auch noch viel stärker mein Wunsch, dass wir auch darüber ins Gespräch kommen, wie machen wir denn eigentlich Hochschullehre? Und dass es da auch einen stärkeren kollegialen Austausch gibt, aber auch dafür braucht es die entsprechende Bereitschaft und die Kultur, weil die wenigsten Hochschullehrenden haben eine didaktisch fundierte Ausbildung. Wenn es gut läuft, haben sie eine Weiterbildung gemacht in Hochschuldidaktik. Und das ist aber auch was, was nicht unbedingt nachhaltig durchschlägt, sondern viel nachhaltiger ist, wie habe ich selber gelernt und was habe ich in meiner Sozialisation mitbekommen, wie Lehre oder Unterricht funktioniert in Deutschland.
Jetzt haben wir schon einen großen Bogen geschlagen, von ganz vielen Beispielen übers Generelle zum Allgemeinen und zurück. Sie hatten vorhin diese schöne Anekdote erzählt mit dem Walk-and-Talk-Seminar, das damals bei Ihnen doch einen ziemlich nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat und dazu geführt hat, dass Sie sich mit verschiedenen Themen, konkret in dem Fall zur Didaktik, zur Physis, zum Sitzen und Stehen und so weiter, ausgiebiger auseinandergesetzt haben. Da würde ich ganz gerne nochmal ansetzen und noch einen weiteren Schritt zurückgehen mit der Frage, wie und warum haben Sie denn grundsätzlich begonnen, sich persönlich für Gesundheit und für Pädagogik und all diese Themen zu interessieren?
Oh, das ist aber wirklich eine sehr weit zurückliegende Frage. Also fangen wir vielleicht mal damit an, dass ich meinen ersten Qualifikationsschritt in der Pflege gemacht habe. Und eigentlich schon sehr früh gemerkt habe in meiner eigenen Ausbildung, damals hieß es noch Kinderkrankenschwester, also heute gibt es ja andere Begrifflichkeiten. Und da durfte ich dann sogar schon in meinem zweiten Ausbildungsjahr die damaligen Zivildienstleistenden, die so eine Mini-Weiterbildung bekommen haben, die durfte ich dann schon sozusagen unterrichten. Mhm. Natürlich unter den Argusaugen der Lehrschwester damals in einem Diakonissenhaus. Aber da habe ich sozusagen schon die Liebe zum Lehren kennengelernt.
Ja.
Und dann war es eigentlich auch mein Wunsch, in die Pflegepädagogik zu gehen, der sich aber, manchmal spielt das Leben interessante Wendung, nicht so realisiert hat. Jedenfalls habe ich dann Lehramt studiert, habe auch mein erstes, zweites Staatsexamen gemacht, war als Lehrerin tätig an verschiedenen Schulen, bin dann über meine Dissertation, die ich geschrieben habe, als ich mit meinem dritten Kind gerade schwanger war, kam ich irgendwie zur Dissertation.
Aha.
Und habe dann in meiner Elternzeit in der Schulpädagogik geschrieben und ja, über die Qualifikationsphase, die ich danach hatte an einer Hochschule, auch meine Habilitation im Bereich der inklusiven Beschulung, also Umgang mit Heterogenität. Mhm. Ja, dann ist es so sehr facettenreich. Also mein Werdegang ging dann die erste Professur war für soziale Dienstleistungen in einem Weiterbildungsinstitut. Und als ich mich auf die Suche gemacht habe, wie kann es weitergehen? Dachte ich, jetzt machte alles einen Sinn. Also diese ganzen Bögen, die ich geschlagen habe und auch noch Weiterbildungen, die ich gemacht habe. Und die haben sich sozusagen mit der Fachdidaktik Gesundheit wie so ein Puzzle ineinander gelegt. Und ich dachte, ja, das passt irgendwie alles sehr gut zueinander jetzt. Und meine Liebe für Gesundheitsthemen und für pädagogische bzw. bildungswissenschaftliche Themen kann ich da einfach wunderbar miteinander verknüpfen. Und ich finde, die didaktische Werkstatt ist so ein Projekt, wo das so wunderbar zum Ausdruck kommt. Mhm. Also wo diese beiden Dinge so offensichtlich zusammen passen und sich zusammenlegen und vor allen Dingen auch nutzbar machen lassen in meinen Seminaren, in den Lehrveranstaltungen. Da freue ich mich drauf, dass jetzt nach der Eröffnung, die ja erst im Dezember letzten Jahres war, da auch wirklich mit dem nächsten Sommersemester aus dem Vollen geschöpft werden kann.
Es ist manchmal schon interessant, auch wie scheinbare Irrungen und Wirrungen in Lebensläufen, wobei sich das ja bei Ihnen noch absolut im Rahmen hält, wie das im Nachhinein zu einer roten Linie eigentlich verschmilzt und doch zu einem Punkt führt, wenn man auch vielleicht ein bisschen Glück hat und einige Wegweichenstellungen richtig vornimmt, zu einem Punkt führt, der regelrecht folgerichtig wirkt. Also man hat so das Gefühl, Sie sind jetzt eigentlich genau an dem Punkt, zu dem viele Ihrer Wege schlussendlich dann auch führen wollten, regelrecht.
Genau, das fühlte sich auf dem Weg ganz und gar nicht immer so an,
ja,
wie das so ist. Aber heute finde ich es sehr, sehr stimmig und es fühlt sich für mich sehr, sehr gut an. Und mit zunehmendem Alter wird das Thema Gesundheit natürlich auch persönlich immer wichtiger. Mhm. Oder auch wenn man sich um alte Eltern kümmert, dann ist das natürlich auch was einem so täglich vor Augen führt, wie bedeutsam das doch ist.
Ja. Auf individueller Ebene, aber natürlich wissen wir alle, auch in Deutschland, in Europa insgesamt, auf gesellschaftlicher Ebene.
Mhm.
Und das alles machen Sie an der Hochschule Fulda, haben wir ja nun auch schon gesagt. Wie ist denn die Hochschule Fulda aus Ihrer Sicht generell aufgestellt im Bereich Gesundheit?
Also ich meine, am Fachbereich Gesundheitswissenschaften ist es natürlich so, dass wir in der ganzen Breite auch gesundheitswissenschaftliche Themen vertreten und seit letztem Jahr ja auch mit der Kooperation mit der Uni Marburg sogar auf. Oh, jetzt hat sich mein Hund geschüttelt.
Ich wollte gerade fragen, für unsere Hörerinnen und Hörer der Hinweis, Sie hatten mir vor dem Gespräch angekündigt, ich habe einen Hund, der könnte vielleicht auch mal spielen wollen. Es ist jetzt offenbar soweit.
Ja, der tatsächlich ist das auch ein Hund, der mich begleitet, auch selbst in die Hochschule rein.
Aha.
Und es hat auch was mit Gesunderhaltung zu tun.
Was macht der Hund dann in der Hochschule?
Ja, also wenn er denn mal ausgebildet ist als Begleithund, dann wird er auch in die Lehrveranstaltung mitgehen dürfen, unter der Voraussetzung, dass die Studierenden das akzeptieren, keine Allergien oder Angst haben gegenüber einem großen schwarzen Hund.
Ja.
Aber das ist sozusagen eigentlich nur so ein Randthema.
Okay, okay.
Genau. Ja. Wir waren eigentlich, wann hat er sich geschüttelt?
Also grundsätzlich bei der Frage Fachbereich Gesundheit, wie ist die Hochschule Fulda diesbezüglich aufgestellt?
Genau, ich hatte gerade davon gesprochen, dass sich sozusagen das nochmal erweitert hat. Mhm. Wir haben die Kooperation mit der Universität Marburg, wo Mediziner ausgebildet werden, und mit dem Klinikum Fulda. Das ist sozusagen die große letzte Weichenstellung, die da gewesen ist. Und zuvor haben wir einen wunderbaren neuen Fachbereich bezogen, von dem ich vorhin schon nicht ganz so positiv gesprochen habe, zumindest was das Mobiliar betrifft. Aber insgesamt natürlich fantastische Möglichkeit bietet, vor allen Dingen mit unseren Skills Labs, also die Labore, die da sind, primär für die Studiengänge Physiotherapie, Hebammenkunde und Pflege, die wir auch zum Teil mitnutzen. Gerade in der Pflegepädagogik natürlich zum Beispiel Simulationen von Anleitungen, Lehren, also Bedside-Teaching, ne? Also etwas nachspielen, in Anführungszeichen, sage ich nicht so gerne, ja, also simulieren, wie jemand versorgt wird oder Umgang mit bestimmten Einschränkungen. Und da haben wir eine wirklich vorbildliche Ausstattung jetzt, die seinesgleichen sucht in Deutschland unter allen Umständen. Und von daher ist da auch, glaube ich, jetzt noch viel Bewegung drin mit diesem Umzug und auch mit der Frage nach Interdisziplinarität zum Beispiel. Das ist sicherlich was, was uns als nächstes bewegt. Wie bekommen wir quasi auch die verschiedenen Studiengänge und die verschiedenen Kolleginnen und Kollegen mit den Fachdisziplinen auch zueinander, um die Interprofessionalität dann auch wirklich auf die Spur zu bringen. Mhm. Das ist das so in unserem Fachbereich. Und natürlich steht die Hochschule Fulda durchaus ja auch, ich sag mal, im Herzen Deutschlands, in der schönen Rhön. Auch da sind die Rahmenbedingungen natürlich gut zum Wohnen und Leben, mit ihrer Familienfreundlichkeit, mit der eigenen Kita im Haus, mit dem Sportangebot, Fidos, Bewegungspausen. Also da gibt es zahlreiche Dinge, die einfallen, um die Gesundheit der Studierenden zu fördern. Und auch letztes Jahr gab es eine große Umfrage, die auch mehrstufig ist, wo mein Kollege Professor Dadaczynski eine Auswertung macht, auch mit der Frage, was gesundheitsförderliche Hochschule, was nehmen die Studierenden wahr, was wünschen sie sich, wie ist ihr Gesundheitszustand, auch der psychische. Gerade nach Corona ist das natürlich ein Riesenthema.
Ja.
Und wenn die Studierenden neu an den Stand kommen, auch das Soziale natürlich. Ja, wie gut und schnell kann ich mich orientieren an meinem neuen Lebensstandort und wie gut bin ich sozial eingebunden. Das ist ganz wichtig, gerade für die jungen Studierenden.
Das, also man merkt, da ist nach wie vor auch viel in Bewegung, viel im Entstehen, und deswegen wird es wahrscheinlich für Sie so schnell auch nicht langweilig werden. Mir wird es hier im Gespräch auch nicht langweilig, trotzdem müssen wir leider so langsam zum Ende kommen, und das Ende bildet bei uns in den Folgen für gewöhnlich eine Rubrik, nämlich die Halbsätze. Da würde ich Ihnen noch mal ein paar kleine, ganz harmlose, keine Angst, Halbsätze vorschlagen, anbieten und einfach mal schauen, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt. Wenn ja, was muss ich Ihrerseits auch nicht ganz streng auf den Halbsatz beschränken. Wir sind da jetzt nicht übermäßig streng, aber vielleicht fassen wir uns ein bisschen kürzer. Mal schauen. An Gesundheit bzw. auch Pädagogik begeistert mich bis heute.
Der Facettenreichtum. Also,
ich merke, Sie würden doch gerne nochmal ausführen, dann machen Sie es gerne. Bin ich doch jetzt, möchte ich Ihnen gar nicht ins Wort fallen.
Genau. Also, das eine ist natürlich, dass wir uns manchmal wünschen, es gäbe so ein klares Ergebnis, ne? Also so ein Ja oder ein Nein. Und das gibt es halt nicht. Es ist irgendwie das Technologiedefizit, das wir haben, sowohl in Pädagogik als auch in Gesundheit, dass es eben immer nicht so eindeutig ist. Und das finde ich auch manchmal beklagenswert, aber eigentlich finde ich es faszinierend.
Schön. Ich glaube, beim nächsten Halbsatz wird es auch ein bisschen länger werden, ist absolut erlaubt. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
Ja, das war quasi mein erster Tag, als ich nach meiner Promotion eine erste wissenschaftliche Mitarbeiterinnenstelle angenommen hatte und völlig aufgeregt vor meinem Seminar war. Das erste Mal musste ich ein Seminar vor Studierenden geben, und eine Kollegin kam vorbei und dann sagte sie: Keine Sorge, Lehre macht glücklich. Und diesen Satz habe ich schon so oft auch wiederholt. Und es ist so, Lehre macht mich glücklich und viele andere auch.
Das ist jetzt aber wirklich mal toll zu hören. Also das haben Sie tatsächlich dann auch so vorgefunden in diesem Berufsfeld.
Absolut. Und deshalb finde ich es wunderbar, dass ich so einen Beruf habe, der mich glücklich macht und ich auch ein Stück davon den Studierenden mitgeben kann. Hoffe ich jedenfalls, dass das so ist.
Meinen Studierenden gebe ich häufig oder gelegentlich den Rat.
Ja, ich mache sie sehr gerne aufmerksam darauf, dass sie in die Metaperspektive gehen sollen, Abstand gewinnen. Das Ziel ist, reflexiven Habitus aufzubauen als Lehrkraft. Und dafür ist es so wichtig, einen Schritt zur Seite oder ein bisschen nach oben zu gehen, um sich die Situation anzuschauen und dann auch nochmal anders oder neu zu betrachten.
Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder auch Tätigkeitsfelder in den Gesundheitswissenschaften in?
Das ist wieder mal eine sehr weit gefasste Frage. Ich beziehe das vielleicht mal auf meinen Tätigkeitsbereich und nicht den der Gesundheitswissenschaften. Neben den der Interdisziplinarität, davon haben wir schon gesprochen, sehe ich vor allen Dingen den auch in der Differenzierung. Also durch das Thema Inklusion bin ich ja habe ich mich stark damit auseinandergesetzt, Umgang mit Heterogenität. Und gerade in den Gesundheitsberufen haben wir jetzt schon eine sehr, sehr breite Facette. Was bringen die Auszubildenden, die Schülerschaft an Lernvoraussetzungen mit, aber vielleicht auch an was für eine Sprache bringen sie mit, welche Kultur und darauf noch viel, viel stärker einzugehen. Ja. Und das Ganze auch noch hinzubringen in dieses vernetzte Lernen. Wir haben eigentlich noch so ein Brockhaus-Wissen und auch unsere Denken ist in dieser Struktur der Brockhaus-Enzyklopädie. Unsere Fachbereiche, Fakultäten sind so ein bisschen eingekästelt in ihre Community. Und ich glaube, dass der nächste Schritt ist, das miteinander zu vernetzen, das aufzubrechen.
Ähnlich wie die Sitzordnungen in den Seminarräumen.
Ja, also, genau. Nicht mehr so solitär zu denken.
Das Thema zieht sich durch auf verschiedenen Ebenen, merke ich.
Ja.
Schön. Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg und natürlich auch Spaß und danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns heute einen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit, in die Themen, mit denen Sie sich auseinandersetzen. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke, dass ich zu Gast sein durfte.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss und bleiben Sie gesund.
Ebenfalls. Ciao.
Hessen schafft Wissen. Der Podcast.